NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die CDU sorgt sich um ihr Bild als Volkspartei und deshalb will sie moderner werden, will die Arbeit für ihre Mitglieder erleichtern und sich neuen Themen öffnen. Das alles und viel mehr steht in dem Reformpapier Meine CDU 2017. Wir berichten gleich und kommentieren auch. Wir richten den Blick anschließend nach Brüssel, wo die Flüchtlingspolitik und die Griechenland-Krise bestimmende Themen sind. Außerdem in der Sendung: In Kabul wurde eine deutsche entführt, in der Ostukraine wird wieder gekämpft und nach dem Aluminiumunfall bei Schwerte ist die Autobahn 1 noch immer nicht wieder komplett frei. Die CDU will sich also reformieren, sich neu aufstellen, wie man so schön sagt. Die politische Arbeit soll für normal arbeitende Menschen attraktiver werden. Sie sollen eben mehr Lust bekommen, sich für die Christlich-Demokratische Union zu engagieren. Und dazu hat Generalsekretär Tauber ein Reformpapier mit dem Namen Meine CDU 2017 erstellt, das der Bundesvorstand der Partei heute angenommen hat. So hofft die Parteiführung, besonders ihre Klientel in den deutschen Großstädten wieder besser zu erreichen. Was die CDU sonst noch plant, erläutert Julia Barth.
Meine CDU 2017, so ist die Parteireform überschrieben. Inhaltlich wollen die Christdemokraten damit vor allem erreichen, dass sich wieder mehr Menschen in ihrer Partei politisch engagieren. Und die sollen nach Möglichkeit jünger, weiblicher und bunter sein, als es die Mitglieder bisher sind. Denn Generalsekretär Peter Tauber will mit seinen Plänen nicht nur dem demografischen Wandel und dem kontinuierlichen Mitgliederschwund trotzen, sondern auch dem Image der Altherrenpartei.
Ein wichtiger Aspekt ist uns dabei, den Querschnitt unserer Bevölkerung auch in der Partei abzubilden. Da ist ganz klar, dass wir da eine Baustelle haben. Wir wollen mehr Frauen, mehr junge Leute, mehr Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte für die Partei begeistern, auch die entsprechenden Themen ansprechen und das auch auf eine zeitgemäße Art und Weise tun.
Zeitgemäß heißt für Peter Tauber über soziale Medien und Online-Portale. So soll es in Zukunft für Mitglieder unkomplizierter werden, sich einzumischen, mitzudiskutieren und aktiv die politische Agenda der Partei mitzugestalten. Auch der Dialog der Mitglieder untereinander soll so belebt werden.
Wir haben ja bereits jetzt ein funktionierendes Mitgliedernetz, CDU Plus heißt das, bei dem wir aber es noch nicht geschafft haben, dass alle Mitglieder ausreichend sich beteiligen. Also wir reden auch von Schulung, von Aufklärung, den Mitgliedern stärker zu zeigen, ihr könnt mitmachen. Beginnt dann auch bei ganz grundsätzlichen Fragen, erreichen wir unsere Mitglieder überhaupt per E-Mail?
Denn schon daran, muss der Generalsekretär einräumen, hapert es häufig. Ebenso wie bei der Familienfreundlichkeit der politischen Arbeit vor Ort. Auch das soll sich ändern. Damit ehrenamtlich engagierte Mitglieder die Parteiarbeit künftig besser mit Job und Familie vereinbaren können, verspricht Tauber, dass Sitzungen nicht nur zu festen Zeiten beginnen.
Aber dass man auch feste Endzeiten festlegt und sagt, also bis dahin könnt ihr damit rechnen, sind wir fertig, dann kann man Babysitter oder etwas anderes organisieren, um dann eben rechtzeitig zu Hause zu sein und Politik, gerade im ehrenamtlichen Bereich, etwas planbarer zu machen.
Mit der Frischzellenkur will Peter Tauber erreichen, dass die CDU als eine moderne und offene Partei wahrgenommen wird. Doch auch er weiß, dass es ein Spagat werden wird, bei diesem Prozess alle mitzunehmen, neue dazu zu gewinnen und niemanden zu vergrätzen.
Wichtig ist uns dabei, dass wir auch für die 450.000 Männer und Frauen, die jetzt in der CDU sind, politische Heimat bleiben. Aber für die 1.000, die jeden Monat neu dazukommen und ihre durchaus auch andere und neue Erwartungshaltung Angebote entwickeln wollen.
Die Vorschläge, die der Bundesvorstand jetzt abgesegnet hat, werden in den kommenden Wochen mit den Mitgliedern diskutiert. Auf dem Parteitag im Herbst sollen sie dann endgültig beschlossen werden.
Soweit Julia Barth. Was macht eigentlich eine lebendige Partei aus? Das Parteiprogramm oder die Diskussion unter den Mitgliedern? Die CDU will sich also neu erfinden. Sie will jünger, weiblicher werden und für alle attraktiv sein. Kann das funktionieren? Katrin Brandt kommentiert.
Erinnert sich noch jemand an die Heul-doch-Schwesig-Szene? Als Volker Kauder, Fraktionschef der CDU, Ministerin Manuela Schwesig, SPD, empfahl, nicht so weinerlich zu sein, just als die Frauenministerin mehr Unterstützung für die Frauenquote forderte? Diese 15 Sekunden Steinzeit-Machotum haben die CDU mehr an weiblichen Sympathien gekostet, als jede Parteireform und jede Imagekampagne je wieder hereinholen kann. Ja, es ist sehr sinnvoll, dass die Partei CDU nun organisatorisch im 21. Jahrhundert ankommt, dass sie ihre Mitglieder per E-Mail anschreibt, ihre Terminplanung familienfreundlicher macht und jedes neue Mitglied persönlich hegt und pflegt. Das nennt man Dienstleistungskultur und das ist Stand der Sozialtechnik. Weil das aber alle anderen Parteien auch machen, wird diese Reform der CDU kein einziges neues Mitglied verschaffen. Was die CDU eigentlich braucht, ist ein stimmiges Programm und anderes Personal als die erwähnten älteren Herren, die immer noch das Bild der Partei prägen, trotz Angela Merkel. Sie hat für die CDU neue Gruppen erschlossen, die Frauen und die Einwanderer, die begeistert Merkels Geschichte vom mühsamen Weg in die westdeutsche Politik und an die Spitze des Landes hören. Jenseits von Merkel aber fehlt es an ausstrahlungsstarken Führungskräften, die in und fern von Berlin zeigen, wie eine Volkspartei mit modernen Mitteln das christliche Menschenbild vertreten kann. Dumme Sprüche über Frauen gehören sicher nicht dazu. Homosexuelle Paare mit Kindern aber könnten unter ihrem Dach womöglich Platz finden. Engagierte Muslime beleben die CDU schon jetzt. Bis sie aber nicht mehr als Exoten bestaunt und als Berufsmigranten funktionalisiert werden, muss sich die CDU noch viel Mühe geben. Am meisten Eindruck aber würde eine solche Volkspartei mit ihrem christlichen Weltbild machen, wenn sie beweisen könnte, dass Deutschland nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich ein Vorbild ist. Der großherzige Umgang mit Flüchtlingen ist die größte Herausforderung für die Wertepartei CDU. Als Kanzlerin vertritt Angela Merkel diese Haltung sehr schön in aller Welt. Als CDU-Chefin zu Hause bleibt sie lieber in der Schwebe. Leider. Will die CDU eine Volkspartei bleiben, muss sie zeigen, was ihre Werte ihr wert sind. Das braucht keine Parteireform, das braucht Mut.
Der Kommentar von Katrin Brandt. Täglich erreichen uns Bilder und Nachrichten über die verheerende Situation für Flüchtlinge in Italien und vor allem in Griechenland. Offenbar scheinen die Staaten mit der Lage völlig überfordert. Auch in Deutschland wird nun diskutiert, ob etwa Leistungen gekürzt werden sollen, um den Anreiz für Menschen zu verringern, hierher zu kommen. Und während sich in Südeuropa die Probleme häufen, versuchen andere Staaten der Europäischen Union, sich einen schlanken Fuß zu machen und blockieren jegliche Überlegungen, Flüchtlinge gerecht in der EU zu verteilen. Kanzlerin Merkel hat angekündigt, bei dem Thema mehr Druck zu machen. Und das hat bei der EU in Brüssel positiven Anklang gefunden, wie Kai Küstner berichtet.
Brüssel bedankt sich für die freundliche Unterstützung aus Berlin. So lassen sich die ersten Reaktionen der EU-Kommission auf den Vorstoß der deutschen Kanzlerin zusammenfassen. Nachdem Angela Merkel bekundet hatte, die Flüchtlingsfrage werde die EU künftig wohl mehr beschäftigen als die Griechenlandfrage. Der Kommissionspräsident ist froh darüber, auf die deutsche Unterstützung zählen zu können, was seine Pläne angeht. Erklärte auf Nachfrage jetzt ein Sprecher von Kommissionschef Juncker. Der hatte vergangene Woche mit der deutschen Kanzlerin telefoniert. Brüssel und Berlin sind wahrlich nicht bei allen Themen einer Meinung, beim Thema Flüchtlinge aber sind sie nahe beieinander. Das Thema Migration ist eines der wichtigsten überhaupt für Kommissionspräsident Juncker seit dessen Amtsantritt. Er fühlt sich ermutigt durch das Telefongespräch mit Kanzlerin Merkel vergangene Woche. So Kommissionssprecherin Annika Breithardt. Doch wenn Berlin und Brüssel die Flüchtlingspolitik europäischer machen wollen, stoßen sie dabei bislang an ihre Grenzen. Oder vielmehr an die Grenzen der Einzelstaaten der EU. Als es Ende Juli darum ging, wie man 60.000 Schutzsuchende fair in Europa verteilen könne, wollte sich eine ganze Reihe von Ländern eine Pflichtquote nicht vorschreiben lassen. Nun also versucht es die Kanzlerin mit dem Vorstoß, zumindest einige Fragen in Europa zu vereinheitlichen. Kommissar Avramopoulos hat vergangene Woche hier sehr deutlich gesagt, dass wir am Ende so etwas wie kollektiven Mut benötigen, auch wenn einige Maßnahmen nicht einfach umzusetzen sind. Die Kommission sagt seit langem, dass wir eine europäische Lösung brauchen. Einig sind sich Kommission und Kanzlerin zum Beispiel darin, dass gesamteuropäisch abgestimmt werden sollte, welche Länder als sichere Drittstaaten zu gelten haben. Auch ist es bislang so, dass ein Flüchtling, je nachdem in welchem EU-Staat er landet, sehr unterschiedliche Unterstützungsleistungen bekommt. Wenn sich in Sachen Flüchtlingspolitik etwas ändern soll, dann müssen das aber nicht nur Brüssel und Berlin wollen, sondern vor allem die anderen Hauptstädte. Was einen weiteren Vorschlag angeht, der aus der Bundesregierung jetzt kommt, so hält sich die Kommission allerdings noch etwas bedeckt. Entwicklungsminister Müller forderte 10 Milliarden Euro an Soforthilfen für die Nachbarstaaten des Bürgerkriegslands Syrien. Uns fehlen noch die Details zu dem deutschen Vorschlag. Es gibt da komplizierte rechtliche und finanzielle Fragen. Gleichzeitig gibt es ja schon jede Menge Geld, das für diese Zwecke zur Verfügung gestellt worden ist. Europa sei, darauf verweist die Kommission beständig, der größte Entwicklungshelfer weltweit.
Soweit Kai Küstner. Das griechische Parlament und die Euro-Finanzminister haben das dritte Hilfspaket durchgewunken. Und auch der Deutsche Bundestag wird am Mittwoch wohl grünes Licht geben für weitere Milliardenhilfen an Griechenland. Das alles ist in seiner Schnelligkeit kaum verdaut. Da kündigt sich bereits neues Unheil an. So sehen es jedenfalls einige Skeptiker in Brüssel. Jetzt könnte Ministerpräsident Tsipras nämlich die Vertrauensfrage in Athen stellen. Und das könnte zum Problem werden, denn er hat offenbar keine eigene Mehrheit im Parlament. In Brüssel macht das Gerücht von Neuwahlen die Runde. Ralf Siener berichtet.
Die Botschaft aus Athen verbreitete sich schnell in Brüssel. Bereits in 3 oder 4 Wochen könne es in Griechenland zu Neuwahlen kommen, hatte Griechenlands Energieminister heute in einem Fernsehinterview angedeutet.
Where were these rumors?
Ja, die EU-Kommission habe die Gerüchte über mögliche baldige Neuwahlen in Griechenland zur Kenntnis genommen, sagte eine Sprecherin.
We don't comment on any Greek domestic issues like that.
Zwar mischt sich die EU-Kommission nicht in die inneren Angelegenheiten Griechenlands ein, doch das Team von Jean-Claude Juncker zeigt sich betont erleichtert über die parteiübergreifende Zustimmung im Athener Parlament für das dritte Hilfspaket.
The biggest majority yet.
Noch nie hat Griechenlands Premier Alexis Tsipras eine derart große Mehrheit bekommen, wie bei der Abstimmung über das ambitionierte Reformpaket am vergangenen Freitag. Doch in Brüssel wurde sehr genau registriert, dass fast ein Drittel der Syriza-Parlamentarier Tsipras die Gefolgschaft versagte, von dem Koalitionspartner ganz zu schweigen. Ein Vertrauensvotum würde Griechenlands Premier vermutlich nicht aus eigener Kraft überstehen. Noch in dieser Woche könnte eine solche Vertrauensabstimmung stattfinden, deuten Athener Regierungsvertreter an, eventuell bereits am Donnerstag, den 20. August, also jenem Tag, an dem die griechische Regierung der Europäischen Zentralbank Anleihen und Zinsen in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro zurückzahlen muss. Zwar gehen die Griechenland-Experten der EU-Kommission davon aus, dass Tsipras bei Neuwahlen gute Erfolgschancen hat, doch der Wahlkampf würde viel Kraft absorbieren, die Griechenlands Premier dringend braucht, um möglichst schnell möglichst viele Reformen durchzusetzen.
Ich denke, alles hängt davon ab, wie schnell man handelt.
Betont Guntram Wolf von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel.
Es geht da wirklich um ein ganz kurzes Zeitfenster.
Denn je länger der griechischen Bevölkerung die Reformdetails bewusst würden, zum Beispiel die anstehenden Rentenkürzungen, desto größer und besser organisiert werde der Widerstand, meint der Chef der Brüsseler Denkfabrik Bruegel.
Ein halbes Jahr maximal, vielleicht sogar weniger.
Habe Griechenlands Premier die Chance, ernsthafte Reformen des Arbeitsmarktes durchzusetzen, meint Guntram Wolf. Denn Tsipras müsse den Überraschungseffekt auf seiner Seite haben.
Sodass sich der politische Widerstand noch nicht wirklich in allen Dimensionen organisieren kann.
Doch ein Wahlkampf in Griechenland über das von der EU verordnete Sparpaket würde aus Brüsseler Sicht den Überraschungseffekt gefährden und damit die dringend benötigten Reformen.
Gerüchte über Neuwahlen in Griechenland wabern in Brüssel. Von dort war das der Bericht von Ralf Siener. Es ist 18.43 Uhr. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Unbekannte haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Deutsche entführt. Ein Polizeibeamter, der anonym bleiben wollte, sagte, die Frau sei heute von Bewaffneten aus ihrem Auto verschleppt worden. Sie habe einen deutschen Pass und laut einem Bericht einer afghanischen Nachrichtenagentur arbeitet sie für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Jürgen Webermann berichtet.
Die Frau wurde am helllichten Tag entführt in einem Stadtteil von Kabul, der zentral liegt und bei Ausländern als Wohnort beliebt ist. Auch Organisationen wie die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unterhalten dort Büros. Die GIZ ist der entwicklungspolitische Arm der Bundesregierung und leistet die zivile Aufbauhilfe aus Deutschland in Afghanistan. Die Mitarbeiter sowohl der GIZ als auch anderer internationaler Organisationen in Kabul wurden aufgefordert, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben. Über die Hintergründe der Tat ist wenig bekannt. Die Frau war laut Polizei von zwei bewaffneten Männern aus ihrem Auto gezerrt und in einen anderen Wagen gezwungen worden. Die Tat sei so schnell abgelaufen, dass die Sicherheitskräfte in der Gegend nicht rasch genug reagieren konnten. Bislang hat sich noch keine Gruppe zu der Tat bekannt. Es ist durchaus möglich, dass auch Kriminelle die Frau entführt haben, um ein hohes Lösegeld zu erpressen. Weder die deutsche Botschaft in Kabul noch das Auswärtige Amt wollten sich zu dem Fall konkret äußern. Dass die Sicherheitslage in Afghanistan schwierig sei, das sei bekannt, heißt es nur. Auch die GIZ kommentierte die Berichte über die Entführung nicht. Die Behörden versuchen in solchen Fällen in der Regel, sich im Hintergrund um die Freilassung von Geiseln zu bemühen und nicht zu viele Informationen preiszugeben, um die Opfer zu schützen. In Afghanistan und auch in Kabul hat sich die Sicherheitslage in diesem Jahr deutlich verschlechtert. In vielen Provinzen herrscht offener Krieg. Anfang August gab es in Kabul die schlimmste Anschlagsserie seit 2011. Mehr als 50 Menschen starben. Wenige Wochen zuvor war eine holländische Entwicklungshelferin entführt worden. Von ihr fehlt bislang jede Spur. Im Frühjahr verschwand ein deutscher Mitarbeiter der GIZ in der Provinz Kunduz in Nordafghanistan. Nach Angaben der Bundesregierung konnte er sich nach 6 Wochen Geiselhaft selbst befreien und sich zum nächsten Polizeiposten durchschlagen. Für die Entführung waren Taliban-Extremisten verantwortlich. Die Taliban hatten Anfang des Jahres bereits damit gedroht, den Krieg aus den Provinzen auch nach Kabul zu tragen. Nach Angaben der Vereinten Nationen waren die Taliban in ganz Afghanistan im ersten Halbjahr 2015 für 239 Terroranschläge verantwortlich.
Deutsche in Kabul entführt, der Bericht von Jürgen Webermann. Bei einem Anschlag im Touristenviertel der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind nach Medienberichten 27 Menschen getötet worden, darunter mindestens 3 Ausländer. Bei den meisten der 78 Verletzten handelt es sich um Touristen aus China und Taiwan, berichten Medien. Im Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die deutsche Botschaft in Bangkok bemühe sich um Aufklärung, ob Deutsche unter den Opfern seien. Udo Schmidt mit den Einzelheiten.
Der Anschlagsort an der Ratchaprasong-Kreuzung mitten in Bangkoks zentralem Viertel Chitlom ist inzwischen abgeriegelt. Seine Täter hatten hier in den vergangenen Stunden Verletzte noch auf der Straße behandelt. Trümmer liegen überall. Gegen 19 Uhr Ortszeit war eine offenbar auf einem Motorrad versteckte Bombe nahe am vor allem von asiatischen Touristen besuchten hinduistischen Erawan-Schrein explodiert. Nach Polizeiangaben sollen 2 weitere Bomben am Schrein versteckt sein, die nicht detonierten. Die Polizei befürchtet daher weitere Anschläge. Von 27 Toten, darunter mehrere Ausländer und mindestens 80 Verletzten, ist derzeit die Rede. Die Zahlen dürften noch steigen. An der Ratchaprasong-Kreuzung liegen neben dem Schrein zahlreiche Luxushotels und Shopping-Malls. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist derzeit unklar. Ein Bekennerschreiben gibt es bisher nicht. Thailands Verteidigungsminister Pravit Wongsuwan äußerte sich als erster Regierungsvertreter. Der Anschlag habe Thailands Tourismus und damit der Ökonomie gegolten, sagte er am Abend in Bangkok. Über Hintergründe kann derzeit allerdings nur spekuliert werden. Im Süden Thailands wird seit Jahren ein gewalttätiger Konflikt zwischen der muslimischen Minderheit und der thailändischen Zentralregierung ausgetragen. Im Mai vergangenen Jahres hat in Thailand das Militär geputscht, nach monatelangen Protesten gegen die Regierung von Premierministerin Yingluck Shinawat. Ob der Anschlag allerdings mit dem Konflikt im Süden Thailands oder mit dem Protest gegen die Militärregierung zu tun hat, darauf gibt es derzeit keine klaren Hinweise.
Anschlag im Touristenviertel der thailändischen Hauptstadt Bangkok, der Bericht von Udo Schmidt. Im Osten der Ukraine sind die Kämpfe zwischen den prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee wieder aufgeflammt. Dabei kamen Soldaten und auch Zivilisten ums Leben. Eigentlich soll in der Region ein Waffenstillstandsabkommen gelten. Matthias Schneider berichtet.
Insgesamt wurden nach unterschiedlichen Angaben seit dem Wochenende mindestens 8 Zivilisten getötet. Einwohner in einem Vorort der Hafenstadt Mariupol haben die Gefechte zu spüren bekommen.
In meinem Schlafzimmer zersprang ein Fenster. Was sollte ich tun? Ich bin unters Bett gekrochen. Überall waren Scherben. Ich war im Keller. Ich hörte Schüsse, aber woher die kamen, das weiß ich nicht. Ich bin in den Keller gekrochen und saß dort bis zum Morgen. Einem Mädchen wurde ein Fuß abgerissen. Es war 10 Jahre alt. Ihre Mutter wurde zerfetzt.
Am Nachmittag hat ein Sprecher der ukrainischen Armee von anhaltenden Schusswechseln im Raum Horlivka berichtet.
Der Schwerpunkt liegt nördlich der Städte Majorsk und Saizewo, wo der Feind unsere Stellungen mit großkalibriger Artillerie, Mörsern und Panzern angreift. Die illegalen Verbände haben schwere Waffen in Wohnvierteln und überall in Horlivka.
Schon vergangene Woche waren aus der Ukraine die schwersten Auseinandersetzungen seit dem Friedensabkommen von Minsk gemeldet worden. Der russische Außenminister Lavrov hat sich heute besorgt über die Entwicklung der vergangenen Tage geäußert. Der ukrainischen Regierung wirft er vor, Stimmung gegen Russland zu machen. Außerdem setze sie das Friedensabkommen von Minsk nicht richtig um.
Es erinnert sehr an die Vorbereitungen neuer Kampfhandlungen. Genauso war es im August vergangenen Jahres, als die ukrainische Armee den Befehl zum Angriff bekam. So war es auch im Januar dieses Jahres, als es den Versuch gab, mit Gewalt eine Lösung zu erzielen, der ebenfalls fehlgeschlagen ist. Man sollte nicht herumprobieren und sein Glück versuchen, sondern einfach nur einhalten, was in Minsk vereinbart wurde.
Bundesaußenminister Steinmeier hatte schon am Wochenende vor einer explosiven Situation in der Ukraine gesprochen. Er warnte vor einer neuen militärischen Eskalationsspirale. Inmitten der zugespitzten Lage hat Russlands Präsident Putin heute die Krim besucht. Mit der örtlichen Regierung sprach er darüber, wie sich der Tourismus auf der Halbinsel fördern ließe. Russland hatte die Krim im vergangenen Jahr annektiert. Ukraines Präsident Poroschenko kritisierte auf seiner Facebook-Seite, dass der Besuch nicht mit der ukrainischen Regierung abgesprochen worden sei. Er sprach von einer weiteren Eskalation der Lage durch Russland.
Was da heute in einer renommierten Moskauer Kunstausstellung passierte, das erinnert stark an die Szenen, die wir von den Vandalen des Islamischen Staates kennen, wie sie Kunstwerke in irakischen Museen zerstören. Nur, dass es in Moskau ultraorthodoxe Extremisten waren, die in eine Ausstellung eindrangen und begannen, Skulpturen zu zerstören. Sie beriefen sich auf ihre religiösen Gefühle, die durch die Kunstwerke verletzt würden. Nicht nur die Polizei, auch die Besucher machten dem Spuk schnell ein Ende. Markus Sambale schildert die Situation.
Es ist nicht irgendein Ausstellungsort, der angegriffen wurde. Es ist die Manege, eine der wichtigsten Kunsthallen in Moskau, nur ein paar hundert Meter vom Kreml entfernt. Am Eröffnungstag einer Skulpturenausstellung stürmten rechtskonservative Aktivisten den Saal, rissen Ausstellungsstücke vom Sockel. In einem Video ist die Attacke festgehalten. Mit unserem Geld, mit unseren Steuern wird hier Blasphemie betrieben. Aus meiner Sicht Pornografie mit Jesus Christus. Wenn jemand pornografische Zeichnungen von euren Müttern, Töchtern oder Ehefrauen machen würde, was würdet ihr tun? Die Anklage kommt von Dmitri Zorionov, dem Anführer einer Bewegung, die sich Wille Gottes nennt. Deren Anhänger hatten auch schon die Todesstrafe für Homosexualität verlangt. Die Ausstellung, die jetzt attackiert wurde, zeigt Werke aus den 1950er und 1960er Jahren, auch mit religiösen Bezügen. Die Kunstwerke mussten damals in den Kellern bleiben, weil sie der Sowjetideologie widersprachen. Jetzt sind diese Ausstellungsstücke ausgerechnet von Aktivisten angegriffen worden, die sich auf orthodoxe Werte berufen und Gotteslästerung beklagen. Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz der Russischen Föderation. Wer seid ihr, dass ihr unsere Gefühle verletzt? Besucher der Ausstellung gaben den Angreifern Kontra. Wer verletzt denn eure Gefühle? Geht raus, da werden eure Gefühle nicht verletzt. Ihr verletzt meine Gefühle. Wieso werft ihr die Skulpturen hin? Die Polizei nahm die Angreifer fest, ließ sie aber kurz darauf wieder frei. Die Aktivisten versammelten sich daraufhin zu einem neuen Protest, diesmal vor der Ausstellungshalle. Die Attacke im Herzen von Moskau löste Empörung aus. Der Menschenrechtsbeauftragte beim Kreml kritisierte die Aktivisten scharf. Kulturschaffende und Bürgerrechtler beklagen vor allem, dass von der eigentlich festgeschriebenen Trennung zwischen Staat und Kirche immer weniger zu sehen sei. Die russisch-orthodoxe Kirche ist tatsächlich zu einer wichtigen Machtstütze des Kreml geworden. Erst vor 2 Jahren trat ein neues Blasphemiegesetz in Kraft.
Nach Ägypten. Da gibt es zwar kein gewähltes Parlament und der Zustand dauert nun bereits 2 Jahre. Das heißt natürlich nicht, dass es keine gesetzgebende Macht im Land gäbe. Die hat sich Präsident al-Sisi genommen und er hat seit heute ein neues Antiterrorgesetz in Kraft gesetzt. Niemand bezweifelt in Ägypten, dass es wirksame Gesetze gegen Terrorismus geben muss. Aber was al-Sisi nun vorgelegt hat, ist eher ein Gesetz zur Verhinderung der Berichterstattung über Terrorismus. Denn die einzig korrekte Sprachregelung wird künftig vom Staat ausgegeben. Anne Almeling berichtet aus Kairo.
Unabhängige Journalisten hatten es in Ägypten schon in den vergangenen Jahren nicht gerade leicht. Auf der Rangliste der Pressefreiheit der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen rangiert Ägypten auf Platz 158 von insgesamt 180 Ländern und damit gerade einmal 21 Plätze vor Nordkorea, das als besonders restriktiv gilt. Das neue Antiterrorgesetz, das Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi jetzt unterzeichnet hat, schränkt die Pressefreiheit noch weiter ein. So müssen Journalisten in Ägypten zum Beispiel mit Geldstrafen rechnen, wenn sie über Anschläge oder Attentate berichten und dabei einen Terrorakt anders darstellen als die Behörden.
Jeder, der absichtlich Nachrichten oder falsche Angaben über Terroranschläge in den Medien veröffentlicht, die von den offiziellen Angaben des ägyptischen Verteidigungsministeriums abweichen, wird mit einer Geldstrafe zwischen 200.000 und 500.000 ägyptischen Pfund bestraft.
Mit Geldstrafen zwischen umgerechnet 23 und 28.000 Euro also müssen die Journalisten rechnen. Die Führung des Landes verlangt von ihnen, dass sie bei möglichen künftigen Terroranschlägen auf Soldaten und Sicherheitskräfte nur noch die Opferzahlen veröffentlichen, die sie von der Armeeführung erhalten. Das neue Antiterrorgesetz sieht für Journalisten auch ein Berufsverbot von bis zu einem Jahr vor, wenn sie verurteilt werden. Medienhäuser, deren Korrespondenten nicht der offiziellen Sprachregelung folgen, haben ebenfalls eine Geldstrafe zu erwarten. Der Hintergrund? Als Anfang Juli der ägyptische Ableger der Terrororganisation IS im Nordsinai zeitgleich Soldaten und Polizeistationen angriff, kursierten sehr schnell unterschiedliche Angaben über die Anzahl der getöteten und verletzten Sicherheitskräfte. Von 30, dann 60, dann 70 Todesopfern war unter Berufung auf eigene Quellen in Armee und Behörden die Rede. Der Armeesprecher erklärte am Abend des verlustreichen Tages jedoch, dass 17 Soldaten getötet worden seien. Der Staat als Schutz vor falscher Information? Emad Erdin Hussein, Chefredakteur der unabhängigen Tageszeitung Ashuruq, sieht das kritisch. Ich bin der Überzeugung, dass es große Terrorherausforderungen gibt und dass es dagegen in Ägypten ein Gesetz geben muss. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass je mehr Meinungsfreiheit herrscht, desto größer der Schutz gegen den Terror gewährleistet ist. Doch davon kann in Ägypten zurzeit keine Rede sein. Seit Monaten klagen Journalisten darüber, dass der Staat sie immer stärker daran hindere, ihren Beruf auszuüben. Das neue Antiterrorgesetz verstärkt diese Tendenz.
Anne Almeling im Echo des Tages aus Kairo. Das wollen Sie sich gar nicht vorstellen, was da alles hätte passieren können gestern auf der A1 bei Schwerte. Oder was glauben Sie, was passiert, wenn Sie mit Ihrem Auto durch 800 Grad heißes, flüssiges Aluminium fahren? Denn genau das hatte sich dort gestern aus einem Transporter auf die Fahrbahn ergossen. Und noch immer ist dort eine Fahrspur gesperrt. Einzelheiten kennt Michael Westerhoff.
Im strömenden Regen verteilen Bauarbeiter mit Schippen Asphalt auf der Fahrbahn der A1. Seit den frühen Morgenstunden hatten sie unter Hochdruck daran gearbeitet, dass wenigstens ein Teil der Autobahn bereits am Nachmittag wieder freigegeben werden kann.
Ja, wir haben heute erstmal den ganzen beschädigten Asphalt abgefräst und sind jetzt schon dabei, die Deckschicht einzubauen.
Also den Asphalt, erzählt Frank Brüngel-Steffens vom Straßenbaubetrieb NRW. Das aus dem umgekippten LKW ausgelaufene Aluminium wurde bereits gestern Abend entfernt.
Ja, das Aluminium haben wir gestern mit einem Nadelkran abgekriegt und mit einem Minibagger konnten wir das auseinanderbrechen und mit der Hand verladen.
Gefahrguttransporte mit Aluminium fahren praktisch täglich über deutsche Autobahnen. Sie bringen beispielsweise flüssiges Aluminium von Gießereien zu Automobilzulieferern. Erst im vergangenen Herbst war ein solcher Transporter in Bayern verunglückt. Auf der A1 bei Schwerte klafft auf der linken Überholspur immer noch ein 2 Meter langes Loch. Hier hatte sich das flüssige, 800 Grad heiße Aluminium besonders tief in die Fahrbahn eingefressen.
Wie man da vorne sieht, ist der Asphalt auch ziemlich tief beschädigt.
Die Reparatur dieser Stelle wird deshalb noch mindestens bis Mittwoch dauern. Die A1 zwischen Westhofener Kreuz und Kreuz Dortmund-Unna ist eine der wichtigsten Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Urlauber fahren hierher zur Nordsee. Zudem ist es eine wichtige Route vom Süden und Rheinland Richtung Berlin und Polen. Seit der Sperrung gestern ist der Verkehr rund um Dortmund nahezu zusammengebrochen, berichtet Karl-Heinz Dyer von der Autobahnpolizei.
Rund ums Westhofener Kreuz staut sich alles, also der Verkehr neben den Autobahnen und innerstädtisch. Ist wohl auch teilweise zum Erliegen gekommen durch die Sperrung im Westhofener Kreuz.
Auf bis zu 30 Kilometern staute sich der Verkehr allein auf den Autobahnen rund um Dortmund. Die Raststätte Lichtendorf hatte seit gestern geschlossen. Die Tankstelle mit angeschlossenem Schnellrestaurant liegt im gesperrten Abschnitt. Hunderte Autofahrer machen hier normalerweise gleichzeitig Pause. Heute war die Raststätte nahezu ausgestorben. Nur Maja aus Zürich und eine Freundin saßen am Mittag in der Raststätte.
Also wir kommen per Anhalte hierher und hatten wahnsinnig Pech, weil wir heute Morgen natürlich hierher gelaufen sind. Zu der Raststätte.
Seither warteten die beiden jungen Frauen darauf, dass die Sperrung der Autobahn wieder aufgehoben wird und sie einen Autofahrer mit nach Hamburg nimmt. Gegen 15.15 Uhr hatten die beiden Glück. Der Straßenbaubetrieb NRW gab immerhin die Standspur und den rechten Fahrstreifen wieder frei. Seither geht es wenigstens wieder langsam vorwärts.
Soweit Michael Westerhoff und soweit auch das Echo des Tages für heute. Schönen Abend noch. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.